Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Ich begrüße euch zum Rabe Info vom Mittwoch, dem 17. September. Schön seid ihr dabei. Heute mit folgenden Themen. Der Bund kürzt bei der HIV-Prävention mit Folgen für Bern.
Also wenn die Kürzungen so kommen, wie das angesagt ist, dann wäre bei uns ganz klar der Checkpoint mit dem Testing, mit dem PrEP, mit der Prävention wäre stark betroffen, ja.
So Chantal König von der AIDS-Hilfe. Außerdem koloniale Vergangenheit ohne Kolonien. Die Künstlerin Sung Thieu zeigt Spuren der Schweiz in Vietnam, zu sehen in der Kunsthalle.
Und die Rolle der Schweiz, etwa in der Kautschukproduktion, vollzieht sich eben entlang an gewissen Zirkulationen von Wissen, Technologien und kolonial nutzbarem Wissen vor allem.
Und zum Schluss, vor genau einem Jahr erschütterte die Pager-Attacke die libanesische Bevölkerung.
Ich hatte auch geschrieben, dass da so Erinnerungen hochgekommen sind an diese Hafenexplosion in Beirut im August 2020. Und es war eben hauptsächlich deshalb, weil man eben permanent über Stunden diese Sirenen gehört hat, ununterbrochen, weil immer mehr Nachrichten reinkamen, dass die Krankenhäuser überfüllt sind.
Das sagt Hanna Voss, Programmmanagerin bei der Friedrich-Ebert-Stiftung in Beirut. Soweit der Überblick über die heutige Sendung. Am Mikrofon Ursi Grimm.
Rabe Info.
Wir kommen zu den Nachrichten des Tages, zuerst mit einer Nachricht aus Bern. Die kleine Schanze ist wieder vollständig zugänglich. Sarah Heinzmann.
Die Stadt hat die Parkanlage saniert, neu ist sie fast vollständig barrierefrei zugänglich. Dafür wurden Stufen und Hindernisse entfernt und Handläufe installiert. Auch in puncto Nachhaltigkeit hat sich einiges getan. Der Ententeich verbraucht nun viel weniger Frischwasser und neue einheimische Pflanzen fördern die Biodiversität.
1,8 Millionen Menschen besuchten im Sommer die Freibäder der Stadt Bern. Ein neuer Rekord.
Das ist eine Zunahme von 10% im Vergleich zum Jahr davor und das sowohl das Freibad KWD geschlossen hatte. Der besucherstärkste Tag war der 14. Juni. 44.000 Personen besuchten am feministischen Streiktag die Buddies Weiermannshaus, Marzilli, Wieler und Lorine.
Das Regionalgefängnis Burgdorf hat einen neuen Leiter.
Ab Januar nächsten Jahres übernimmt Simon Peyer die Leitung des Gefängnisses. Aktuell ist er in der Justizvollzugsanstalt Thorberg angestellt. Davor war Peyer unter anderem als Berufsoffizier tätig. Simon Peyer folgt in Burgdorf auf Marcel Klee-Reusser, der die Leitung des Regionalgefängnisses seit seiner Eröffnung 2012 verantwortete.
Der Kanton gibt einen Luchs im Oberland zum Abschuss frei.
Seit Mitte Juni hat der Luchs mit der Kennung B903 wiederholt Schafe und Ziegen gerissen. Zwar lag die Zahl der getöteten Tiere noch unter der Schwelle, dennoch hat der Kanton beim Bundesamt für Umwelt eine Ausnahme beantragt. Diese hat das BAFU nun bewilligt.
Am 28. September geht die Schweiz an die Urne. Und für den Eigenmietwert könnte es knapp werden.
Die Zustimmung für die Vorlage nimmt rapide ab, das zeigen neueste Prognosen im Auftrag der SRG. Aktuell würden noch 51% der Befragten ein Ja in die Urne werfen, bei der letzten Umfrage waren es noch 62%. Eine stabile Mehrheit bildet sich hingegen für die Vorlage der EID. 59% der Befragten befürworten diese Vorlage.
Eine Meldung aus dem Bundeshaus.
Das Rüstungsprogramm des Bundes ist unter Dach und Fach. Ausgaben von 1,5 Milliarden Franken sind budgetiert. National- und Ständerat haben alle Änderungsanträge verworfen. So gibt es keine zusätzliche Milliarde Franken für den Kauf von Fliegerabwehrmunition.
Freier Handel mit Südamerika.
Bundesrat Guy Parmelin unterzeichnet gestern ein Abkommen mit den Mercosur-Staaten. Das Abkommen ermögliche beachtliche Zolleinsparungen für Schweizer Unternehmen, so Parmelin. Im Gegenzug werden die Importzölle für einige Agrargüter aus Südamerika gesenkt, beispielsweise auf Fleisch. 8 Jahre dauerten die Verhandlungen, nun muss noch das Parlament das Abkommen genehmigen. Das Schweizer Kompetenzzentrum für internationale Zusammenarbeit, Alias Süd, kritisierte in der Vergangenheit das Abkommen. Dies führe zu mehr CO2-Ausstößen.
Ins Ausland.
Gestern sind in der Slowakei Tausende auf die Straße gegangen. Sie haben gegen die Politik des Regierungschefs Robert Fico demonstriert. Sie kritisierten Sparmaßnahmen und die prorussische Haltung der Regierung. Das berichtet die deutsche Tageszeitung TAZ.
Wir schauen in die USA.
Nach dem Mord am Rechtsextremen Charlie Kirk fordert die Staatsanwaltschaft die Todesstrafe für den mutmaßlichen Täter. Gestern erschien der Tatverdächtige erstmals vor Gericht. Wenige Stunden zuvor klagte die Staatsanwaltschaft den 22-Jährigen wegen Mordes an. Charlie Kirk war vor genau einer Woche bei einem Auftritt an einem Universitätscampus erschossen worden. Der 31-Jährige galt als einer der einflussreichsten rechten Aktivisten und Sprachrohr für Trumps für die Jugend.
Die Vereinten Nationen stehen unter finanziellem Druck.
Nun soll der Haushalt für das kommende Jahr um 15% gesenkt werden. 2700 Stellen könnten dadurch wegfallen. Das berichtet der Deutschlandfunk. Grund für die finanzielle Schieflage ist auch die Politik der USA. Präsident Donald Trump hatte die UN-Mittel gekürzt und auch andere Mitgliedstaaten sind mit ihren Zahlungen in Verzug.
Das waren die Nachrichten des Tages. Redaktionsschluss 10.45 Uhr. Verantwortlich Sarah Heinzmann. Und jetzt zum Wetterbericht. Die Nacht auf Donnerstag ist sternenklar. Die Temperaturen sinken in den frühen Morgenstunden auf 10 Grad. Donnerstags ist es den ganzen Tag sonnig bei strahlend blauem Himmel, bei Höchsttemperaturen von 24 Grad. Genauso geht es am Freitag weiter. Auch am Samstag ist es sonnig bei vereinzelten Wolken. Am Sonntag könnte es ab Mittag zu einzelnen Regenschauern kommen, die sich im Laufe des Nachmittags verstärken. Gestern war der internationale Tag zum Schutz der Ozonschicht. Nachdem vor 40 Jahren über der Antarktis das Ozonloch entdeckt wurde, verhinderten weltweite Maßnahmen einen weiteren Abbau der Ozonschicht. Die Konzentration ozonschädigender Stoffe in der Atmosphäre konnte massiv gesenkt werden. Die Ozonschicht schützt das Leben auf dem Planeten vor UV-Strahlung.
Rabe Info.
Keine Übertragungen von HIV und Hepatitis bis 2030. Das ist das Ziel des nationalen Programms NAPS. Seit fast 40 Jahren setzt NAPS auf Prävention. Ende Februar kündigte das Bundesamt für Gesundheit an, beim NAPS zu sparen. Der Grund? Budgetkürzungen vom Parlament. Dagegen wehren sich Dutzende Organisationen. Gestern haben sie Stimmung gemacht auf dem Bundesplatz. Sarah Heinzmann war vor Ort.
Chantal König ist Geschäftsleiterin der AIDS-Hilfe des Kantons Bern. Sie richtet ihr Wort direkt an die ParlamentarierInnen, denn heute steht die Diskussion über die Kürzungen beim NAPS-Programm auf der Traktandenliste.
Wir zählen auf Ihre Entscheidung und Ihr Engagement für eine Schweiz ohne HIV- und Hepatitis-Infektionen. Vielen Dank.
NAPS, das steht für das nationale Programm Stopp HIV, Hepatitis B und C und sexuell übertragbare Infektionen. Kürzungen beim NAPS hätten verheerende Folgen für die Präventionsarbeit im Kanton Bern, so König.
Also wenn die Kürzungen so kommen, wie das angesagt ist, dann wäre bei uns ganz klar der Checkpoint mit dem Testing, mit dem PrEP, mit der Prävention wäre stark betroffen, ja.
Seit 4 Jahrzehnten gibt es in der Schweiz eine Präventionspolitik zu HIV und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten. Übertragungen wurden eingedämmt, die sexuelle Gesundheit verbessert. Bis 2030 soll es keine Neuansteckungen mit HIV und Hepatitis B und C in der Schweiz geben. Das NAPS zielt dafür auf die Menschengruppen, die von HIV und Hepatitis besonders betroffen sind.
Das sind Männer, die Sex mit Männern haben, das sind Transpersonen, das sind Sexarbeiterinnen, das sind Menschen aus Hochprävalenzländern, also sprich Afrika, aber auch Russland, Ukraine. Das sind Menschen, die Drogen einnehmen.
Diese Personen seien schwierig zu erreichen, so Chantal König von der AIDS-Hilfe Bern. Was hieße es nun, wenn am NAPS gespart wird?
Dass sie nicht aufgeklärt werden, dass die Prävention fehlt, dass wir keine PrEP mehr machen können, dass wir keine Testaktionen mehr machen können und so weiter.
Die Forderung ist klar.
Dass die Gelder nicht weiter gestrichen werden, dass sie, wenn wir das ehrgeizige Ziel 2030, Elimination von HIV und Hepatitis B und C, erreichen möchten, dass da einfach die Gelder nicht gestrichen, sondern gezielt erhöht werden, weil die Folgekosten können so massiv verringert werden.
Präventionsprogramme wie das NAPS müssten mit den nötigen finanziellen Mitteln ausgestattet werden, um nachhaltig umgesetzt werden zu können. Diese Forderung tragen rund 50 Organisationen nach Bern. Wie weitreichend die Kürzungen im Präventionsbereich ausfallen, darüber entscheidet das Parlament in seiner Herbstsession.
Rabe Info Kultur.
Wie war die Schweiz in koloniale Strukturen in Vietnam eingebunden? Das untersucht die Künstlerin Sung Thieu in einer Ausstellung in der Berner Kunsthalle. Sie widmet sich der Geschichte der Kautschukproduktion in Vietnam und der Rolle der Schweiz in diesen kolonialen Wirtschaftsnetzen. Ein zentraler Bezugspunkt ist der Schweizer Arzt und Bakterienforscher Alexandre Yersin. In Vietnam war er in Experimente auf Plantagen beteiligt. Die koloniale Schweiz ohne eigene Kolonien. Sarah Heinzmann wollte von Sung Thieu wissen, wie sie sich mit der indirekten kolonialen Vergangenheit auseinandergesetzt hat.
In der Ausstellung nehme ich eigentlich Alexander Yersin als ein Beispiel, um eben die schweizerische Beteiligung an kolonialen Wirtschaftszusammenhängen nachzuzeichnen. Dabei geht es mir nicht darum, es entlang territorialer Herrschaftsgrenzen zu definieren, sondern eher die Verflechtung eben in wirtschaftliche Zusammenhänge, institutionelle Nähe, aber auch die Nähe zu wissenschaftlichen Expeditionen, das herauszuarbeiten in der Ausstellung.
Alexandre Yersin, das ist ein Schweizer Arzt und Bakterienforscher. In Vietnam hat er das Pestbakterium entdeckt. Er war aber, wie Sie schon angesprochen haben, eben auch in koloniale Strukturen eingebunden. Was genau fasziniert Sie so sehr an dieser Figur von Yersin?
Natürlich an Yersin, dass er eben Schweizer ist. Für mich ist er sozusagen exemplarisch natürlich dann eine Figur, die natürlich auch vor allem in der Schweiz gar nicht so bekannt ist. Und ich habe ihn sozusagen als eine Figur gewählt, um eben auch diese Verstrickung der Schweiz eben in diesen kolonialen Verflechtungen nochmal zu verdeutlichen. Er ist in Vietnam eigentlich eine sehr gefeierte Figur als Arzt, als Forscher. Und diese Spannungen interessieren mich, wie sich eben halt auch medizinisches Wissen, Plantagenwirtschaft, also in der er auch involviert war. Er hat eben halt auch Experimente für den Anbau von Kautschukpflanzen in Vietnam durchgeführt und hat eine sehr zentrale Rolle eigentlich gespielt, um überhaupt die Plantagenwirtschaft dort anzukurbeln. Und all diese unterschiedlichen Formen von Wissen, die er dort mitproduziert hat, die haben natürlich indirekt sowohl der Schweiz als auch natürlich Frankreich als Kolonialmacht geholfen, sich dort finanziell zu bereichern.
Sie nehmen also diese sehr zentrale Figur von Yersin auf in Ihre Ausstellung Yersin als Schweizer Arzt. Sie nehmen aber auch ganz direkt Bezug auf die Stadt Bern. unter dem Zietglocke in der Berner Innenstadt, da sind bis heute Eisenstangen als alte Referenzmaße ausgestellt, zum Beispiel eben eine Berner Elle. Und an diesem Maß, daran mussten sich früher Markthändlerinnen und Händler orientieren. Sie haben aus dieser Idee dann eine Skulpturenreihe kreiert mit dem Titel Corrective Measures. Und die Maße für die Stangen haben Sie an Ihrem eigenen Körper gemessen. Was genau erzählt dies über Disziplin und über Macht?
Also mich interessiert vor allem, wie Körper sich immer wieder an abstrakten Normen und auch an konkreten Standards anpassen müssen und mussten. Und die historischen Maßstäbe unter der Zietglocke, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, sind eben ein Beispiel auch für die frühe Standardisierung von Alltag und Handel und stehen symbolisch natürlich für die Idee von Ordnung, die tief in politische und ökonomische Strukturen natürlich eben halt auch eingebettet sind. Indem ich halt diese Maße mit meinem eigenen Körper nachzeichne, hinterfrage ich natürlich auch, wer darf vermessen und wer wird vermessen. Es geht mir einerseits um Disziplinierung, aber andererseits auch um eine Form der Selbstermächtigung. Und gleichzeitig geht es aber auch natürlich um die Frage der Arbeit als Künstlerin und wie das natürlich in Ausstellung fließt und wie man eigentlich immer auch seinen eigenen Körper aktiviert. Genau.
In der Kunsthalle Bern tauchen Sie Ihre Arbeiten in ein sattes Gelb. Das erzeugen Sie durch eine Lichtinstallation, die in den Räumen angebracht wurde. Welche Bedeutung hat dieser Gelbton für Sie sowohl als eben verbindendes Element der Ausstellung, als auch eben im Hinblick auf die koloniale Geschichte und die Machtstrukturen, die Sie darstellen?
Ausgangspunkt ist eigentlich die ehemalige Flagge Indochinas, wo eben ein satter Gelbton als Basis fungiert, wo eben Frankreich sein Rot-Weiß-Blau in der linken oberen Ecke platziert hat, um sozusagen zu beschreiben, dass sie eben über Indochina herrschen. Und das Gelb haben sie eigentlich entnommen von einem kaiserlichen Gelb, das auch für Vietnam in sich einen gewissen Stolz, eine gewisse Souveränität symbolisiert. Genau, also diese Ambivalenzen, die in diesem Gelb stecken, die wollte ich eben in der Ausstellung zeigen.
Die Ausstellung von Song Thieu ist bis zum 23. November in der Kunsthalle Bern zu sehen. Wir haben eine gekürzte Version des Beitrages gehört. Wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, wie etwa der französische Denker Michel Foucault Song Thieus Denken inspiriert, dann findet ihr die ungekürzte Version auf unserer Webseite rabe.ch.
Rabe Info.
Vor genau einem Jahr explodierten in zwei Wellen tausende kleine Kommunikationsgeräte wie Pager und Walkie-Talkies im Libanon. Nach libanesischen Angaben tötete der Angriff mindestens 37 Menschen und verletzte rund 3000. Israel erklärte sich für die Explosionen verantwortlich. Hanna Voss hat die Explosionswelle miterlebt. Sie arbeitet als Programmmanagerin bei der Friedrich-Ebert-Stiftung in Beirut und hat darüber für das Magazin Zenit geschrieben. Simon Keller hat mit ihr gesprochen und wollte als erstes von ihr wissen, welche Erinnerungen sie an die Pager-Attacke habe.
Ja, ich erinnere mich, dass ich draußen war, in der Stadt unterwegs und gegen Nachmittag, also es war hier 3:30 Ortszeit, hörte ich so ganz entfernt Geräusche, ganz, ganz entfernte. Und mal erstmal hat sich ein bisschen verwirrt angeguckt, aber wusste eben noch nicht weiter. Und dann sickerten in den Minuten danach die ersten Nachrichten von Explosionen durch, dass Menschen in ihren Taschen, Rucksäcken, Hosentaschen, aber auch irgendwie im Haus und so weiter Geräte explodiert sind. Ich hatte auch geschrieben, dass da so Erinnerungen hochgekommen sind an diese Hafenexplosion in Beirut im August 2020. Und es war eben hauptsächlich deshalb, weil man eben permanent über Stunden diese Sirenen gehört hat, ununterbrochen, weil immer mehr Nachrichten reinkamen, dass die Krankenhäuser überfüllt sind, dass man sich gegenseitig Nachrichten geschickt hat, wo die dringendsten Blutspenden benötigt werden, dass man natürlich auch Freundinnen und Freunden geschrieben hat, ob alles in Ordnung ist, weil man natürlich überhaupt noch nicht wusste, was war da überall explodiert.
In deutschsprachigen Medien war von raffinierten Schlägen zu lesen, während Ex-CIA-Chef Leon Panetta und ehemaliger Hezbollah-Chef Nasrallah von einem terroristischen Akt sprachen. Wie beurteilen Sie diese Attacke? Was hat sie mit den Menschen gemacht?
In diesen 2 Tagen hat man wirklich die ganze Zeit auch überlegt, was habe ich bei mir zu Hause? Wo habe ich zuletzt meine technischen Geräte eingekauft? Wo kommt die Batterie in meiner Vespa her? Wo kommt die Batterie in meinem Handy her? Wer ist der nächste Uber-Fahrer, Taxifahrer, der vielleicht irgendwas dabei? Also es war eben, da will ich nämlich auch dieser Darstellung, wie raffiniert oder präzise das gewesen sein soll, größtenteils widersprechen, weil es eben durch diese Anonymität der Attacke auch extrem willkürlich war. Man musste eben nur neben der falschen Person im Supermarkt stehen. Auch wenn es sich gegen die Hisbollah richtete und die Hisbollah-Anhänger richtete, konnte es eben alle treffen.
Der ehemalige Hisbollah-Chef Nasrallah gab zu, dass die Pager-Attacke für die Hisbollah ein schwerer Schlag gewesen sei. Am 27. September folgte dann auch seine Tötung durch israelische Streitkräfte. Wo steht die Hisbollah heute?
Die Pager-Attacke war, wie wir heute wissen, sozusagen im Vorfeld des größer angelegten Krieges geplant. Also dieser Pager-Angriff hat das Kommunikationssystem, die Kommunikationsinfrastruktur der Hisbollah ganz massiv gestört, weshalb sie auch dann in der darauffolgenden Woche nicht wie gewohnt reagieren konnte. Ich würde sagen, man muss bei der Hisbollah immer unterscheiden, wie stark sie militärisch geschwächt ist und wie sie auch politisch oder gesellschaftlich geschwächt wurde, weil man auf der anderen Seite eben auch nicht vergessen darf, dass sie aus Menschen besteht, die größtenteils im Süden des Landes leben und die schlichtweg bei der Hisbollah, ich sag mal, mitmachen, weil sie eben sich auch von Israel an ihrer Grenze bedroht fühlen, weil sie Angst haben, dass Israel wieder einmarschiert im Libanon. Solange dieser Konflikt mit Israel besteht, hat die Hisbollah auch immer eine Art Daseinsberechtigung für viele Menschen. Sie ist eben sehr, sehr verankert auch in der Gesellschaftsstruktur. Sie ist eben auch mehr eine Art Bewegung. Sie hat Sozialstrukturen geschaffen, medizinische Strukturen geschaffen. Sie ist eine Partei. Minister sitzen bis heute in der Regierung. Also sie ist ja nicht irgendwie also komplett von der Bildfläche verschwunden, aber militärisch ist sie stark geschwächt worden durch den Krieg.
Am 23. September weitete die israelische Armee den Krieg gegen die Hisbollah vor allem im Süden des Landes aus. Am 27. November dann der Waffenstillstand. Doch immer wieder missachtet Israel das Waffenstillstandsabkommen. Inwiefern sehen Sie den Krieg, den Israel im Libanon führt, im Kontext einer größeren regionalen Kriegsführungsstrategie?
Israel bombardiert den Libanon oder greift den Libanon im Süden täglich an. Von daher, ja, ist das mit dem Stillstand so eine Sache. Aber die Hisbollah, darin erkennt man natürlich auch ihre Schwächung, beantwortet das nicht militärisch. Sie schickt eben keine Raketen mehr. Und Benjamin Netanyahu hat ja nach dem 7. Oktober, nach dem Überfall der Hamas auf Israel, klar formuliert, dass er das Gesicht des Nahen Ostens nachhaltig verändern möchte. Und der Libanon ist davon ein Teil, weil natürlich auch Zehntausende Israelis an der Grenze zum Libanon leben im Norden und die auch von da fliehen mussten, genauso wie Hunderttausende Menschen aus dem Süden des Libanon fliehen mussten. Und um diesen Menschen die Möglichkeit zu geben, wieder zurück in ihre Häuser zu gehen, aber auch um die Hisbollah und damit auch den Iran nachhaltig zu schwächen, war der Libanon quasi so nach Gaza der nächste Ort auf der Liste, der in dieser Idee von Netanyahu, der da als nächstes an der Reihe war sozusagen. Und dann eben auch mit der Schwächung der Hisbollah kam jetzt im letzten Juni der Angriff auf Iran, der sonst, wie ich glaube, nicht stattgefunden hätte. Zuvor war die Hisbollah das wirksamste Abschreckungsinstrument, das Iran gegenüber Israel hatte. Und so muss man, glaube ich, die Strategie Netanyahus auch begreifen. Also als diese groß angelegte regionale Strategie, in der es darum geht, nacheinander die Gegner Israels auszuschalten oder so stark zu schwächen, dass die Nächsten wiederum nicht eingreifen und zur Unterstützung herbeieilen können.
Hannah Voss, bei Israels Vorgehen sprechen Sie in einem Interview von einer psychologischen Kriegsführung. Was meinen Sie damit?
Abgesehen von den, wie gesagt, fast täglichen Angriffen Israels auf den Libanon, auch seit dem Waffenstillstand fast täglich, also die letzten Wochen war es ein bisschen besser, aber jetzt auch noch zu Beginn des Sommers wirklich fast täglich sogenannte Aufklärungsdrohnen über auch Beirut geflogen sind. Also wirklich den ganzen Tag, die ganze Nacht. Das ist extrem belastend, weil das ist so ein permanentes, sehr lautes Summen, was einem natürlich immer dieses Gefühl vermittelt, ne, man wird beobachtet, oder die Israelis sind quasi da und das soll es auch suggerieren. Es soll suggerieren, wir sind weiterhin hier und wenn hier irgendwas passiert, was uns nicht passt, dann werden wir eingreifen und genau so machen sie es auch und jetzt auch schon länger nicht mehr, aber bis vor nicht allzu langer Zeit sogenannte Sonic Bombs oder Booms, also das ist dann, wenn die Schallmauer durchbrochen wird mit israelischem Set, das hört sich dann an wie ein echter Angriff, ist es aber nicht. Man hat so ein permanentes Bedrohungsszenario oder Gefühl, dass man eben denkt, ja gut, aber es könnte halt jederzeit auch wieder losgehen. Und das meine ich mit psychologischer Kriegsführung, das ist natürlich für die Menschen im Libanon auch schon lange so.
Wie nehmen Sie die Lage für die Menschen im Libanon wahr?
Das ist eben ganz wichtig zu verstehen, auch oft für Menschen, ich sag mal jetzt im deutschsprachigen Raum oder in Europa. Und man stellt sich das immer so einfach vor, dass man denkt, na ja, wenn die Hisbollah weg ist, dann wird ja auch Israel nicht mehr angreifen, so ungefähr. Aber die Menschen haben eben hier eine ganz andere Erfahrung gemacht, nämlich die, dass Israel auch schon angegriffen hat, bevor es die Hisbollah überhaupt gab. Und dass die sich Hisbollah als Reaktion auf den israelischen Einmarsch 1982 gegründet hat. Und dass eben auch die libanesische Armee auch nie so gestärkt wurde, auch nicht von internationalen Kräften, dass sie so eine vergleichbare Rolle hätte einnehmen können. Und das ist ja eine neue Regierung im Libanon an der Macht seit Anfang des Jahres. Es gibt einen neuen Präsidenten. Und diese Regierung hat sich ja eben zur Aufgabe gemacht, in Absprache mit dem Westen sozusagen die Hisbollah auch vollständig zu entwaffnen. Aber das wird nicht ohne Alternative gehen. Also das ist auch was ich von den Menschen eben höre. Man kann die Hisbollah nicht entwaffnen, wenn man nicht gleichzeitig die Armee stärkt. Natürlich, ich höre auch manchmal hoffnungsvolle Stimmen, die sagen, jetzt geht's wieder bergauf, gibt es eine neue Regierung, jetzt gibt es neuen Schwung. Aber dann gibt es natürlich auch wieder diese Momente, wo man irgendwie merkt, naja, wir haben jetzt noch gar nicht also über Korruption, Misswirtschaft, die ganze Wirtschaftskrise gesprochen. Aber manches sitzt einfach so tief auf der Konfessionalismus, dass es schwer ist, sich vorzustellen, dass es da in absehbarer Zeit eine große Änderung gibt. Aber wenn wir zumindest jetzt uns auf den Konflikt mit Israel konzentrieren, dann muss man sagen, eine Entwaffnung der Hisbollah, die ist nur dann realistisch, wenn die Angriffe Israels aufhören. Das heißt, wenn die Notwendigkeit nicht mehr da ist, beziehungsweise wenn man eben ein anderes Organ hat mit der Armee, die ein Gefühl von Sicherheit auch und Schutz für die Bevölkerung suggerieren kann.
Das war Hannah Voss. Sie schrieb im Zusammenhang der Pager-Attacke und des Krieges im Libanon für das Magazin Zenit.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war's für heute vom Rabe Info vom 17. September. Die heutige Sendung findet ihr auch auf unserer Webseite rabe.ch und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Diese Sendung gehört euch, liebe HörerInnen. Über Anmerkungen, Fragen oder Kritik freuen wir uns. Schreibt uns an inforedaktion@rabe.ch. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt es morgen wieder, wie immer, um 11 Uhr. Zur heutigen Sendung beigetragen hat Sarah Heinzmann und Simon Keller. Und am Mikrofon verabschiedet sich Ursi Grimm. Macht's gut und hoffentlich bis bald. Tschüss zusammen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.